Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 87. Folge von Schäuber fragt nach. Stellen Sie sich vor, die Regierung eines Landes will ein Gesetz gegen Alkohol am Steuer beschließen. Nach jahrelangen 10 Verhandlungen einigt man sich auf einen Gesetzesentwurf, in dem diese Absicht bekräftigt wird. Allerdings fehlt ein wesentlicher Punkt in dem Gesetz, nämlich die Festlegung einer Promillegrenze. Wenn Sie jetzt sagen, na komm, das ist zu absurd, solchen Unfug kann es bestenfalls in einer aktualisierten Version des Märchens von den Schildbürgern geben, dann muss ich leider antworten, vergleichbaren Unfug gibt es im Österreich von 2023 und es wirkt tatsächlich wie ein Schildbürgerstreich auf Regierungsebene. In Ihrem 58-seitigen Entwurf Bodenstrategie für Österreich hat es unsere Bundesregierung geschafft, auf eine verbindliche Zielvorgabe für die Verringerung des durch maßlose Bodenversiegelung angetriebenen Flächenfraßes in Österreich zu vergessen. Nachdem den Grünen diese Eselei noch in letzter Sekunde aufgefallen war, wurde der Entwurf zurückgezogen und der auch im internationalen Vergleich unfassbar hohe, für die Umwelt und alle Lebewesen katastrophale Bodenverbrauch in unserem Land geht munter weiter. Um das Ausmaß der Zerstörung unserer Heimat anschaulicher zu machen, ist oft von 16 Fußballfeldern, die pro Tag verloren gehen, die Rede. Da kann man sich schon was darunter vorstellen. Ich meine aber, vielleicht sollte man zur Versinnbildlichung der Bedrohung auch einmal die Erschaffung eines Symbolwesens andenken. Nach dem Vorbild des die Gefahren der Zahnputzvernachlässigung verkörpernden Karies-Teufels würde sich hier als Warnfigur der Flächenfraß anbieten. Die optische Gestaltung der Figur des Flächenfraßes könnte als Referenz an die größten Flächenfresser des Landes werbebewährten Maskottchen nachempfunden werden, wie zum Beispiel dem Biller Wildschwein Pferdl oder dem S-Budget-Börserl. Dass die Supermärkte beim Zubetonieren unseres Landes so besonders eifrig sind, hat uns einen weiteren internationalen Spitzenwert eingebracht. Wir haben auch die höchste Supermarktdichte von ganz Europa. Daraus kann man wiederum eine neue ökonomische These ableiten. Das Höchstmaß von Marktversagen heißt bei uns Supermarkt. So gesehen wären die Werbemaskottchen von Spar und Biller zwar eine gute Wahl, bringen aber das Problem mit sich, dass sobald man sich für eines entschieden hat, sofort die Konkurrenz beleidigt ist, dass es ihr Maskottchen nicht geworden ist. Dann muss man erst wieder beide nehmen oder man fusioniert sie zum S-Pferdl, dem Budget-Schweinderl mit der Betonmischmaschine. Eine Alternative dazu wäre, der Figur des Flächenfraßes ein menschliches Antlitz zu geben. Und da hätte ich einen konkreten Vorschlag. Ich plädiere für die Gesichtszüge von Markus Achleitner. Herr Achleitner ist Raumordnungslandesrat der oberösterreichischen Landesregierung und hat in dieser Funktion vor kurzem Atemberaubendes von sich gegeben. Er erteilte dem nun endlich konkret formulierten Ziel der Bundesregierung, den Bodenverbrauch in Österreich auf 2,5 Hektar pro Tag, also nur mehr rund 4 Fußballfelder zu reduzieren, eine klare Absage mit der Begründung, es handle sich bei diesem Ziel um ein ideologisches Kartenhaus, das zusammenbreche. Ja, dem Landesrat dürften Kartenhäuser aus Beton lieber sein. Oberösterreich ist beim Bodenschutz das schlechteste Bundesland von Österreich. Hier wird noch mehr zubetoniert als überall anders. Das merkt man speziell dann, wenn es wieder eine Hochwasserkatastrophe gibt. Die fallen deshalb in Oberösterreich immer schlimmer aus, weil das Wasser immer schlechter versickern kann. Warum also will man ausgerechnet in Oberösterreich nichts dagegen unternehmen? Dafür hätte ich folgende Erklärung. Während die geschichtswissenschaftliche These in Linz beginnt, in Fachkreisen als umstritten gilt, ist vor ein paar Wochen eine neue, durchaus vergleichbar fundierte Theorie aufgetaucht. In Linz hört's niemals auf. Wir verdanken diesen bahnbrechenden, unsere bisherigen Vorstellungen von Raum, Zeit und Kausalität in Frage stellenden Denkansatz der oberösterreichischen Landesregierung. Auslöser ihrer revolutionären Erkenntnis war eine Klage der Umweltschutzorganisation All Rise beim Verfassungsgerichtshof, mit der die Republik und die Bundesländer Nieder- und Oberösterreich für Schäden durch den nach wie vor ungebremsten Bodenverbrauch in unserem Land haftbar gemacht werden sollen. Auch die Umsetzung rechtlich bindender EU-Richtlinien soll so auf dem Gerichtsweg durchgesetzt werden. In ihrer im Namen von Ministerin Caroline Edtstadler vorgebrachten Beantwortung der Klage überrascht die Republik Österreich mit einer unkonventionellen Verteidigungsstrategie, indem sie Fehlverhalten, das sie in einem EU-Vertragsverletzungsverfahren bereits gestanden hat, dem VfGH gegenüber nun plötzlich bestreitet. Das wirkt ähnlich durchdacht, als würde man bei einer von zwei Polizisten durchgeführten Verkehrskontrolle dem einen Beamten gegenüber diverse Vergehen ansatzlos zugeben, während man bei dem anderen die gleichen Delikte strikt in Abrede stellt. Ein Verhalten, das entweder kognitive Dissonanz darstellt oder radikales Falschverstehen der Good Cop, Bad Cop Taktik. Oder einfach Blödheit. Das Land Oberösterreich schafft es aber im Namen von Landeshauptmann Thomas Stelzer, da noch einen draufzusetzen. Bezüglich Rechtfertigung ist man in Linz ähnlich schambefreit wie die Republik. Gegenüber der EU-Behörde hatte man zuvor schon zugegeben, die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU nicht umgesetzt zu haben. In der Klagsbeantwortung wird vor dem VfGH genau das bestritten. Dann aber schwenkt sich der leider anonym gebliebene Autor der offiziellen, natürlich mit Steuergeld bezahlten Replik der Landesregierung zu einer gedanklichen Sternstunde auf. Ich zitiere: Die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels lösen keine individuelle Betroffenheit aus, sondern erfassen letztlich die gesamte Menschheit. Eine besondere, unmittelbare und individuelle Betroffenheit liegt nicht vor. Heureka! Eine Nachricht, die bei den von durch maßlose Bodenversiegelung verschärften Hochwasserkatastrophen in Oberösterreich unmittelbar betroffenen Individuen zunächst für ungläubiges Staunen sorgen könnte. Aber das wird rasch heller Begeisterung weichen, spätestens wenn die Untertanen Stelzers realisieren, welch sorgenfreie Zukunft sie erwartet, egal ob Hochwasser, Trockenperiode oder Apokalypse. Das mag für die Menschheit das eine oder andere Problem mit sich bringen. Die einzelnen Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sind davon aber nicht betroffen. Und wenn, wie von der Astrophysik prophezeit, in circa 3,5 Milliarden Jahren die dann um 40% heller leuchtende Sonne das Leben auf der Erde vernichten könnte, würde es nicht überraschen, wenn sich die verbliebene Menschheit hoffnungsvoll im Großraum Linz versammelt. Zu einem Problem könnte dann aber die Versorgungslage werden. Laut einer Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung sind in Österreich zwischen 1999 und 2020 72.000 Hektar Agrarfläche verbaut worden, wodurch heute um rund 5% weniger Lebensmittel angebaut werden können, während gleichzeitig die Bevölkerung um 11% gewachsen ist. WIFO-Chef Gabriel Felbermeier sagt dazu, dass ungezügelter Bodenverbrauch nicht nur ein Problem für die Umwelt ist, sondern auch hohe Kosten für die Volkswirtschaft verursacht. Nichts dagegen zu tun sorgt also dafür, dass uns nicht nur buchstäblich bei Hochwasserkatastrophen, sondern auch im übertragenen wirtschaftlichen Sinn das Wasser bis zum Hals stehen wird. Den Gedanken, dass der Klimawandel keine individuelle Betroffenheit auslöst, könnte man dann natürlich auch auf künftige Wirtschafts- und Versorgungskrisen anwenden. Möglich aber auch, dass sich aus ihm eine ganz globale Schlussfolgerung extrahieren lässt, nämlich realitätsverweigernde Idiotien der oberösterreichischen Landesregierung lösen nicht nur individuelle Betroffenheit aus, sondern erfassen letztlich die gesamte Menschheit. Eine besondere, unmittelbare und individuelle Betroffenheit liegt jetzt bei mir vor, wenn ich an diesem Glas Wein rieche. Da ich damit letztlich die gesamte Menschheit erreichen will, verrate ich Ihnen auch, was drin ist. Es stammt von Edi Keber aus Kormons im Friaul und ist der Collio Bianco 21, den mir das Weindepot Neuz hat zukommen lassen. Ein wunderbar ausbalanciertes Cuvée aus den typischen Sorten der Region, also Friulano, Malvasia und Rebolla. Das riecht schon so verführerisch, dass man fast aufs Trinken vergisst, was aber wirklich schade wäre. Deshalb Prost! Wirklich schade ist auch, dass ich das für diese Folge angekündigte Gespräch mit Vizekanzler Werner Kogler um 2 Wochen verschieben muss. Aber ich habe zum Glück einen mehr als würdigen Ersatz gefunden. Es ist die Wirtschaftsexpertin von Greenpeace Österreich und Mitinitiatorin des Antikorruptionsvolksbegehrens Ursula Bittner. Grüß dich, Ursula.
Hallo.
2022 sind in Österreich insgesamt 5.368 Hektar Felder, Wiesen, Weiden und Weingärten verloren gegangen. Die größten Verlierer dieser Verbauung sind landwirtschaftliche Flächen. In den letzten 40 Jahren haben wir eine landwirtschaftliche Fläche so groß wie das Burgenland verloren. 2 Drittel davon fielen Baggerschaufeln zum Opfer. Welche Gefahren birgt diese Entwicklung für die Zukunft unseres Landes?
Ja, also der Bodenverbrauch ist wirklich einer der größten Gefahren, die wir derzeit haben. Und Österreich ist ja leider hier wirklich Spitzenreiter in der Europäischen Union in der Versiegelung und Verbauung unserer Böden. Die Folgen, die wir haben durch diese sehr starke, für diesen sehr hohen Bodenverbrauch, ist einerseits, dass eben so Unwetterüberschwemmungen, die wir gerade auch den Sommer erlebt haben, einfach zu massiven Überflutungen und Überschwemmungen führen, also Regenwetter, Stürme, einfach massive Folgen haben. Man muss sich vorstellen, 1 Hektar Boden kann 15.000 Badewannen aufsaugen. Und wenn wir diesen Boden nicht mehr haben, dann kann dieses Wasser auch nicht gespeichert werden, logisch auf einem Beton. Zum Zweiten ist der Boden eigentlich einer der wichtigsten Verbündete im Kampf gegen die Klimakrise, weil, wissen wir auch jeder von uns selber, Beton erhitzt, also in Städten, auf Dorfplätzen, es wird einfach wärmer. Und zum anderen ist auch der Boden neben dem Meer der zweitgrößte CO2-Speicher, den wir haben. Dann nicht zuletzt ist es auch ein Verbündeter im Kampf gegen die Artenkrise, beziehungsweise die Zerstörung des Bodens führt halt zu einem massiven Verlust der Arten. 25% aller Organismen leben auch im Boden. Und damit, muss man auch sagen, ist der Boden für unsere Ernährungssicherheit und unser Trinkwasser enorm wichtig. Wie du es angesprochen hast, eben wenn wir landwirtschaftliche Fläche verlieren, verlieren wir damit eben auch unsere Lebensmittel, unsere Nahrungsmittel, wo es doch sehr wichtig ist, dass wir auch uns selbst versorgen können. Und nicht zuletzt gibt es auch noch ein ökonomisches Thema, weil der Schutz unserer Böden auch einen sehr hohen ökonomischen Wert hat. Hier hat der Rechnungshof und das WIFO errechnet, dass wenn wir nicht auf unsere Ernährungssicherheit Acht geben und auch wenn wir die Schäden für Unwetter bezahlen müssen, das insgesamt viel teurer ist, als wenn wir eine vernünftige Bodenstrategie fahren und einen vernünftigen Bodenschutz damit haben.
Das ist eine ganze Kette von Problemen, die sich da vor uns auftun. Ich habe das Gefühl, das Problem Bodenfraß ist endlich in einer breiteren Öffentlichkeit angekommen. Es bekommen mehr Leute mit, wie schlimm das ist. Warum steht Österreich im internationalen Vergleich bei diesem Thema so besonders schlecht da?
Ja, also wir haben tatsächlich, sind wir wirklich hier international und europaweit Spitzenreiter. Auch im Vergleich jetzt zu unseren direkten Nachbarn Deutschland und der Schweiz haben wir einen doppelt so hohen Bodenverbrauch. Also da haben wir die Zahl, ich meine, das muss man sich vorstellen, 18 Fußballfelder, die wir täglich verbauen und versiegeln.
Sind es 18 schon? Wow, ich habe die Zahl von vorhin ja noch, waren 16, sind noch 2 Fußballfelder dazugekommen. Wunderbar.
Letztes Jahr waren es 18, inklusive der Forststraßen. Und durchschnittlich der letzten Jahre sind es 11,3 Hektar, also 16 Fußballfelder. Und plus die Forststraßen, dann sind wir schon bei 18 Fußballfeldern.
Wahnsinn, ja. Aber das heißt, es ist größer geworden auch im letzten Jahr wieder.
Teilweise hat es sich auch reduziert, es schwankt halt. Aber jetzt, wenn wir anschauen, dass wir eigentlich schon 2002 in der Nachhaltigkeitsstrategie drinnen gestanden ist, dass wir bis 2010 das Ziel 2,5 Hektar haben, dann ist es komplett irrational und absurd, dass wir heute noch immer bei 11,3 oder 13 Hektar sind. Also 11,3 im Durchschnitt, letztes Jahr waren es 13 Hektar. Also wir erreichen, die Österreichische Republik erreicht ihre Ziele einfach nicht und hat ja jetzt wieder in der Bundesregierung im Programm drinnen stehen, bis 2030 sollen es diese 2,5 Hektar sein. Wir schrammen also immer nicht mal knapp, sondern sehr, sehr stark vorbei. Was daran schuld ist, da gibt es verschiedene Faktoren, aber der Föderalismus, sage ich mal, ist vielleicht ein wesentlicher Grund dafür. Wir haben in Österreich keine Bundesraumordnung, wie es zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz gibt. Also es ist in der Schweiz eben so, dass es dieses Rahmengesetz gibt. Die Kantons entscheiden dann schon individuell auch, aber trotzdem gibt es diese Rahmenordnung. Und das haben wir in Österreich nicht. Wir haben 9 unterschiedliche Raumordnungsgesetze und die Gemeinden sind für die Vollziehung zuständig und haben auch das Umsetzungsrecht für die örtliche Raumplanung. Wo die Bundesregierung oder wo der Bund ein Mitspracherecht hat bzw. entscheidet, ist sowas wie Verkehr, also Bau von Autobahnen oder Forstgesetz, Wasserrechtsgesetz, das schrammt alles auf die Raumplanung. Aber im Prinzip die große Macht, die große Entscheidung liegt bei den Ländern selber. Und hier gibt es keine große Bereitschaft, wenn ich so ausdrücken darf, ein Ziel zu verankern, ein verbindliches Ziel von diesen 2,5 Hektar, was so wichtig wäre, dass wir das hätten, sondern man möchte halt einfach weiter verbauen und versiegeln, wie es halt derzeit durchgeführt wird.
Zu den fleißigsten Bodenversiegeln gehören die Supermärkte. Und auch da hat Österreich seit Jahren absolute Spitzenwerte im europäischen Vergleich. Hast du als Wirtschaftsexpertin dafür eine Erklärung?
Ja, wir sind auch hier, wie du sagst, im europäischen Spitzenfeld. Wir haben 1,6 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Kopf. Also das ist echt eine sehr intensive, eine sehr, sehr große Dichte. Der Bau von Shopping-Tempeln und Gewerbeparks hat sich tatsächlich verdoppelt seit 2000. Da gibt es auch von der ÖRAG, also der österreichischen Raumordnungskonferenz, die Empfehlung, wirklich hier auch wieder Ortskerne bzw. Stadtkerne zu beleben. Was ist der Grund dafür? Ein Grund kann natürlich schon auch die Kommunalsteuer sein. Das heißt, es gibt durch diese Vorgabe, dass eben Steuern bezahlt werden pro Arbeitnehmer, die dann an die Gemeinde abgeliefert wird, ein Interesse der Gemeinden, dass es dort eben die Unternehmen sich auch ansiedeln. Das heißt, eine Lösung auch davon, ein bisschen das zu reduzieren, wäre, dass man sagt, man macht das überregional und man bindet auch diese Steuer an die Bewohner und nicht an die Arbeitnehmer. Eine weitere Folge diese auch das hat, dass wir so viele große Supermärkte haben und teilweise auch aus Umweltperspektive total irrational sind, weil wir dann einstöckige Blöcke dort haben mit Parkplätzen, die sehr viel Fläche brauchen. Aber nicht zuletzt hat man dann auch davon gesprochen, dass dadurch vielleicht auch die Lebensmittelpreise höher sind als in anderen Ländern, weil es einfach sehr großspielige, sehr große Gebäude sind.
Du hast das gleich angesprochen vorhin. Also es werden ja gleichzeitig müssen die Geschäfte im Ort schließen und die Ortskerne veröden komplett. Das kann doch den lokalen Bürgermeistern nicht wurscht sein, oder?
Ja, ich glaube, da tut sich jetzt schon auch ein bisschen was. Also nicht zuletzt auch diese Empfehlung von der ÖROG, aber grundsätzlich gibt es da jetzt auch schon Maßnahmen oder Versuche, dass man die Ortskerne wieder belebt, weil das natürlich, ich meine, wir kennen es eh selber, wenn man durch solche Orte in Österreich fährt, man hat dann den Ortskern, der ist total ausgestorben und dann gibt es irgendwo am Rand ein Geschäft nach dem anderen, wo alle auch nur mit dem Auto hinfahren, Parkplätze versiegelt sind, kann eigentlich nicht im Interesse sein, ja. Aber ich hoffe, dass es sich jetzt auch in der nächsten Zeit da auch eine gewisse Wandlung gibt, dass man wieder versucht, diese Ortskerne zu beleben, mehr wieder auch zu Fuß zu gehen und dass man vom Bäcker zum Supermarkt geht und zur Apotheke und nicht mit dem Auto alles abfahrt.
Wo vom Land kommst du her?
Eigentlich komme ich aus Wien, aber wir haben so, wie viele in Österreich, sind wir zur Hälfte eigentlich aufgewachsen in Niederösterreich. Es ist Obertinger, heißt das. Das kennt man jetzt vielleicht nicht. Das ist in der Nähe von Großweikersdorf und Hollabrunn. Und da sieht man das auch sehr. Also gerade in Großweikersdorf gibt es einen Ortskern, der eigentlich so gut wie gar nicht mehr belebt ist. Und dann gibt es weiter weg mit dem Auto, fahrt man da so 5 Minuten. Einen Supermarkt und ein Geschäft nach dem anderen.
Kritik an der Standortstrategie der Supermärkte liest man in heimischen Medien nicht allzu oft. Das liegt vielleicht auch daran, dass diese Medien sehr auf Spar- und Billa-Inserate angewiesen sind. Bei manchen Zeitungen kommen bis zu 40% des Inseratenvolumens von den Supermärkten. Wie kann man der Kommunikationsmacht dieser Konzerne etwas entgegenhalten?
Eine gute Frage, ja. Ich denke mal, ein wesentlicher Punkt ist, da sind wir jetzt in einem ganz anderen Thema, ist natürlich die Förderung von Medien und die Sicherung von unabhängigen Medien. Das, was ja auch das Rechtsstaat- und Antikorruptionsvolksbegehren gefordert hat, dass man hier eine plausible und ordentliche, nach objektiven Kriterien verfasste Medienförderung schafft und dass Medien nicht abhängig sind von Inseraten, sondern mehr von Förderungen und hier das sicherstellen, dass man dann auch einen unabhängigen Journalismus fahren kann.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, da berühren sich die beiden Themen, die Antikorruption.
Also die berühren sich nicht nur da, glaube ich. Sie berühren sich in verschiedenen Bereichen.
Da werden wir noch drauf zukommen. Da werden wir noch drauf zukommen. Vorige Woche hat sich die EU auf einen Gesetzesentwurf zur Wiederherstellung und Erholung der Natur geeinigt. Wie gut ist dieser Entwurf?
Ja, es ist so, dass der ursprüngliche Entwurf eigentlich sehr fortschrittlich war. Also das war auch bei Umweltorganisationen eine große Freude, dass es überhaupt zu diesem Gesetz kommen soll, zu diesem Nature Restoration Law. Die Abstimmung vom EU-Parlament dann im Juni hat ja fast dazu geführt, dass das Ganze abgeschafft wird und gar nicht mehr weiterverfolgt wird. Also insofern waren wir dann sehr froh, dass es sehr knapp in der Abstimmung dann dazu kam, dass man doch weiter dieses Gesetz verfolgt hat, kam dann aber mit einer sehr großen Verwässerung raus. Also da wurden dann landwirtschaftliche Flächen rausgenommen, Moore rausgenommen, Feuchtgebiete. Also es war dann schon, wo wir uns gedacht haben, okay, dann im Prinzip ist da nichts mehr drinnen, was es wirklich brauchen würde zu schützen. Also es war dann wirklich eine große Gefahr, dass man zum Beispiel sagt, man fokussiert sich nur auf die Restaurierung von Natura 2000, die ja sowieso schon geschützt sind. Jetzt ist es so, dass eben dieser dritte Trilog fertig ist und es gibt jetzt hier dieses neue Verhandlungspapier. Und da kann man jetzt schon sagen, dass sehr viel auch gerettet worden ist. Also Moore sind zum Beispiel wieder drinnen. Es geht trotzdem auch um Landwirtschaft. Aber es sind nach wie vor ein paar Schlupflöcher drinnen. Also es ist nach wie vor so, dass es sowas wie Emergency Emergency Breaks gibt oder Ausnahmen gibt, wo man dann halt auch nie genau weiß, und das wird man jetzt auch noch abwarten müssen, wie wird das dann ausgelegt, ab wann kann ich jetzt eine Ausnahme beantragen. Das heißt, ich schütze dann etwas oder renaturiere etwas und dann kann ich mit irgendwelchen Begründungen sagen, dass ich es dann doch nicht schütze. Und da ist eine große Gefahr, dass es halt dann ein Papiertiger ist, anstatt dass es wirklich dann den Boden zum Beispiel schützt oder renaturiert.
Wie hat sich Österreich bei den Verhandlungen zu diesem Entwurf verhalten?
Also die Bundesländer waren da schon kritisch, weil man Bedenken hatte, dass sehr viel geschützt wird und nicht mehr verwendet werden kann, was man eben verwenden möchte, sei es für Landwirtschaft oder für andere Bereiche. Hier war es total wichtig, dass wir als Österreich schon eigentlich progressiv vorgehen müssen und sagen müssen, Umweltschutz ist uns wichtig. Und vor allem dieser Gedanke, dass wenn wir die Biodiversität nicht schützen, die Natur nicht schützen, dann haben wir wirtschaftlich auch nichts davon. Und das ist natürlich jetzt im Klimaministerium ist das angekommen und wichtig. Aber da gab es eine Diskrepanz vielleicht auch zwischen Bund und Land.
Vielleicht kommt ja auch daher, dass man in manchen österreichischen Bundesländern glaubt, der Klimawandel geht einen nichts an. Die Oberösterreichische Landesregierung hat nun in der Beantwortung einer Klage wegen Bodenfraß erklärt, dass die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels keine individuelle Betroffenheit auslösen. Oder anders gefragt, wie gehst du mit Politikern um, die so argumentieren?
Also es gibt so viele wissenschaftliche Beweise und so viele Experten und Expertinnen, die darstellen können, was die Klimakrise ist, warum es die Klimakrise gibt und was wir tun müssen, gegen die Klimakrise zu machen. Wenn man dann meint, das betrifft einen nicht, ich weiß nicht, schwierig, ja, wie geht man damit um? Man kann im Prinzip wiederholen, was die Fakten sind. Und hoffen, dass irgendwann die Message auch ankommt. Das ist einfach zu erklären vielleicht, also schwierig, ja.
Na, ich finde es auch besonders originell, dass das just aus Oberösterreich kommt, die besonders schlechte Werte bei der Bodenversiegelung haben und gleichzeitig immer wieder Hochwasserkatastrophen haben. Die müssten ja eigentlich vor der eigenen Haustür sehen, was Bodenversiegelung anrichtet. Ist das eine spezielle Form von Ignoranz oder wie ist das erklärbar?
Wie kann man das erklären? Ja, also es ist eine gewisse Ignoranz da, um an Business as usual festzuhalten, dass man weiter eben wirtschaftliche Projekte, Bauprojekte, Prestigeprojekte weiter vorantreibt und dann meint, man tut was Gutes, ohne dass man sein Verhalten ändern muss. Weil natürlich, wenn man jetzt nicht mehr verbauen kann, wenn man jetzt keine großen Zeitwohnsitze bauen kann, wenn man keine Tourismus-Konglomerate da bauen kann, dann wandert der Tourismus, so haben sie Angst, vielleicht in andere Bundesländer ab und man möchte da sich irgendwie ja darstellen und sieht halt nicht eigentlich, wie viel Wert unsere Natur und unsere Umwelt hat und was das für Folgen hat. Also, dass diese Verbindung nicht geschlossen wird, das kann ich auch nicht verstehen.
Das ist schon sehr erstaunlich. Wie sinnvoll ist es deiner Meinung nach, Klimaschutzklagen vor Gericht einzubringen?
Ich glaube schon, dass solche rechtlichen Handwerke sehr wichtig sind, dass man die Möglichkeit hat, mit unseren juristischen Werkzeugen hier einzufordern, was es braucht, um die Klimakrise aufzuhalten. Und wenn das eine Klage ist, dann ist das eine Klage. Also Klagen sind ja auch gut dazu, dass man vielleicht anstößt, dass neue Gesetze verabschiedet werden. Also man sollte ja auch, natürlich kann man jetzt nur das Gesetz einklagen, aber es kann ja auch zu einem Diskurs kommen, zu einem gesellschaftlichen Diskurs, sich zu hinterfragen, was braucht es denn eigentlich sogar vielleicht für neue Gesetze, weil wir ja jetzt eben in dieser Klimakrise sind, weil wir jetzt in der Artenkrise sind, sind vielleicht gewisse Instrumente, die wir heute haben, gar nicht mehr passend. Und hier kann vielleicht auch eine Klimaklage dazu führen, da was auch zu überdenken. Jetzt nicht unmittelbar, die Klimaklage klagt etwas ein, was gesetzlich da ist, aber ich meine jetzt im Diskurs, im gesellschaftlichen, politischen Diskurs.
Wenn man sich fragt, warum es überhaupt Widerstand gegen Regulierung bei der Bodenversiegelung gibt, landet man rasch bei der Angst vor Machtverlust. Viele Bürgermeister wollen auch in Zukunft die Möglichkeit haben, unbegrenzt nach eigenem Gutdünken Grundstücke umzuwidmen. Wie kann man diese Bürgermeister überzeugen, das nicht mehr zu tun?
Ja, also wie man sie überzeugen kann. Ich glaube, es ist grundsätzlich, wäre es jetzt einfach wirklich wichtig, diese eine Bodenstrategie zu haben, wo sich alle Beteiligten, sprich Länder, Gemeinden und Städte, dazu einigen, dass es dieses maximale Ziel gibt von 2,5 Hektar pro Tag. bis spätestens 2030 und dass dieses Ziel verbindlich ist und verbindlich auch für alle ist. Also das ist natürlich auch wichtig, dass sich die alle einig sind und dass das dann für alle Bundesländer gilt. Es wird ja dann argumentiert, es fehlt uns die Methode festzustellen, wer darf jetzt wie viel verbauen. Da gibt es ja auch einen Vorschlag vom Umweltbundesamt, wo man dann sich ausrechnen kann, wie viel Boden steht denn jedem jetzt zur Versiegelung. Und das wäre ja dann auch von jemandem Unabhängigen errechnet und könnte dann eine Fairness auch zeigen, wie viel Boden habt ihr schon verbaut, wie ist eure Bevölkerungsentwicklung, was gibt es für eine Nachfrage nach Wohnraum, Gewerbe, Verkehrsinfrastruktur, und nach diesen Indikatoren wird dann festgelegt, was ist der Ist-Stand, wo ihr sein sollt, und das muss dann erreicht werden, das gilt dann für alle gleich. Und ich denke, wenn man mit dem Konzept an die Bundesländer herantritt, was schon passiert ist und die das ja auch schon wissen, dann sollte es doch für alle annehmbar sein, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und uns an dieses Ziel halten. Oder wenn es Siedlungsgrenzen gibt, dass man sagt, man bestimmt diese Siedlungsgrenzen, da sollen ja wirklich auch die Länder aktiver sein und sagen, wir fordern das ein. Und dann gibt es vielleicht nicht dieses Gefühl von, einer hat jetzt mehr als der andere oder, wie du sagst, einen Machtverlust, man darf das nicht mehr selber entscheiden, sondern dann gibt es einfach ein Gesetz, ein Rahmen, in dem man sich halt bewegen darf.
Was ist zu dem Argument zu halten, dass die armen Häuselbauer dann gar keine Möglichkeiten mehr haben, ihre Häuseln zu bauen?
Naja, ich weiß nicht, ob jetzt Häuselbauer per se arm sind.
In der Darstellung, so manche Bürgermeister sind sie prinzipiell ganz arm, weil sie nicht dort ihre Hütte hinstellen können, wo sie es hinstellen wollten.
Natürlich, also ich glaube auch, dass die Konzepte in Österreich, das muss man ja auch sagen, also das Konzept, wie möchte ich wohnen, ist sehr stark, ist jetzt meine, nicht nach einer Studie belegt, aber nach meiner Wahrnehmung, ist eben dieses Einfamilienhaus, dieses einzelstehende Einfamilienhaus am Land, und dann pendelt man vielleicht nach Wien und arbeitet dort, aber man hat dann seinen eigenen Garten, sein eigenes Haus. Und da ist natürlich die Frage, kann man dieses Konzept auch überdenken, dass dieser Druck auf Einzelhäuser nicht mehr der vorherrschende Wunsch ist, sondern dass man eben auch das Thema Mehrfamilienhaus oder insbesondere das nutzen, was schon da ist. Also es gibt ja wahnsinnig viele Flächen, die schon verbaut sind, die einfach nicht genutzt werden. Da gibt es die Zahl von 40.000 Hektar. Das ist fast so groß wie Wien. Die werden einfach nicht verwendet. Und hier müsste man einfach schauen, kann man mit Sanieren, mit Ausbau, mit Umbau diese Flächen auch nutzen, was eben auch übrigens wirtschaftlich total interessant sein kann, weil ja, wie du sagst, das Argument ja ganz oft ist, man verliert vielleicht Macht oder an wirtschaftlich oder die armen Häuselbauer, aber wenn man im Prinzip das Ganze neu angeht und sagt, ja, wir wollen vorhandenes Bauland nutzen, wir wollen das sanieren, wir wollen hier einfach auch eine Wirtschaftlichkeit generieren, kann man dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen anders wieder begegnen und dass man diesen Trend, das Einfamilienhaus, was alleine am Garten steht, dem auch irgendwie entgegenkommt mit anderen Wohnungskonzepten.
Du hast das gerade erwähnt, mindestens 40.000 Hektar beträgt laut Schätzungen die Summe der leerstehenden und ungenutzten Gebäudeflächen in Österreich. Ja, also das ist praktisch Wien. Wien hat eine Fläche von 41.460 Hektar. Gibt es da Initiativen, diesen Leerstand künftig besser zu nutzen? Passiert da was?
Naja, es gibt halt die Idee der Leerstandsabgabe, dass man sagt, man muss dann halt auch für zahlen, wenn man etwas leer steht. Das könnte ein bisschen dazu führen, dass man auch wieder wirtschaftlich wenig Interesse hat, dass diese Flächen eben leer stehen. Dann könnte man da wieder das Ganze wiederbeleben und dann kommt vielleicht auch, geht der Druck ein bisschen weiter weg von einer neuen Versiegelung oder einem neuen Verbauen, weil eben ein Lenkungseffekt entsteht, dass man Leerstände verwendet.
Es ist passiert zum Beispiel sehr oft, dass Firmen vis-à-vis von einem leerstehenden Firmengebäude ein neues hochziehen und nicht darauf reagieren, wenn sie gebeten werden, wollen sie nicht vielleicht das bestehende Firmengebäude übernehmen. Das steht schon da, das war schon da und es geht aber justament um das Neue. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, da lenkend einzugreifen?
Ja, aber wäre das nicht, wenn man jetzt sagen würde, man müsste zahlen dafür, dass das leer steht, dann hätte doch vielleicht dieses Unternehmen Interesse, nicht ein neues zu bauen, sondern das dann zu verwenden, weil sonst zahlen sie ja doppelt. Das vielleicht wäre eine Möglichkeit. Also ich glaube, insgesamt müsste man einfach viel mehr eingreifen oder viel mehr aktiver sein und diese Wertigkeit des Bodens einfach mehr anerkennen und sagen, wenn wir so viel Boden verlieren, dann werden wir auch nicht mehr essen können und wir mehr Überschwemmungen haben und mehr Kosten. Und das ist, glaube ich, echt dieses Umdenken ist noch nicht ganz da. Denn ein bisschen sieht man es, finde ich, schon, wenn man jetzt vergleicht, wie die Bundesländer reagieren auf diese Ziele und auf eine Bundesraumordnung, dass ja Wien und Tirol da relativ offen dem sind und alle anderen Bundesländer eher weniger, also eben vor allem Steiermark, Niederösterreich, Oberösterreich. Und ich denke mir schon, dass es damit zusammenhängen kann, dass Tirol einfach aus der geografischen Situation mit Bergen und so einfach weniger Platz auch hat und da mehr das spürt, wenn das verbaut ist, dann fehlt uns auch diese Fläche für zum Beispiel Landwirtschaft. Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark haben mehr Fläche, vor allem Niederösterreich hat wahnsinnig viel Fläche und dass man da dann einfach mehr, also das noch nicht so spürt, was das bedeutet, wenn diese Flächen weg sind.
Du sprichst von einem Umdenken, aber ist nicht das Problem sehr oft, dass es einfach um sehr viel Geld geht, weil viele vom Bodenverbrauch finanziell profitieren? Die Banken, Bauwirtschaft, Immobilienentwickler, siehst du da Ansätze für ein Umdenken oder sind die innere Haltung im wahrsten Sinn des Wortes einbetoniert?
Also ich fange jetzt positiv an. Ich glaube, bei der Bevölkerung ist ein großes Umdenken. Da gibt es ja auch viele Bürgerbewegungen, die sich dann aufstellen dagegen und sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht die nächste Zeitwohnsiedlung. Wir wollen nicht das nächste Bad, also freie Badeflächen, die verbaut werden, weil wir nicht mit unserem eigenen See können. Ich meine, das ist ja ein anderes Riesenthema in Österreich, die Seezugänge. Bei der Politik selber gibt es sicher einige, die das erkannt haben und dagegen auch ankämpfen. Aber ich glaube, sehr viele, leider noch sehr viele an den Positionen sitzenden Menschen haben da noch relativ wenig Umdenken. Sieht man ja jetzt auch bei den Verhandlungen der österreichischen Raumordnungskonferenz, dass da einfach zu keiner Einigung kommt und dass es noch immer verhandelt wird, die Arbeitsgruppen diskutieren und der Gemeindebund sich querlegt und viele Bundesländer, hier dieses Ziel zu verankern. Spricht jetzt nicht dafür, dass es hier ein großes Umdenken gibt.
In der Praxis geht es meistens um die Umwidmung von Grünland in Bauland. Was kannst du zu diesem Thema als Antikorruptionsaktivistin sagen?
Sehr schwierig, weil es ist wie in der Korruption, das große Thema der Korruption ist ja oft, dass man nicht weiß, ob es Korruption ist und dass es oft nur daran hängt, welche Absicht jemand hatte, ob es jetzt Korruption ist oder einfach, dass man sich nicht an Gesetze gehalten hat. Bei den Umwidmungsskandalen, die wir da jetzt in letzter Zeit immer mehr auch in den Medien lesen, die es aber natürlich schon länger gibt, wird ja auch sehr oft argumentiert, das ist alles rechtlich zugegangen. Es ist ja vielleicht rechtlich zugegangen, aber es macht halt kein gutes Bild, wenn man genauer drauf schaut, was da passiert ist. Und das ist ja auch etwas, wieder auf das Volksbegehren bezogen, das Rechtsstaat- und Antikorruptionsvolksbegehren, ein eigener großer Punkt war, Moral und Anstand wieder in der Politik zu haben. Das trifft hier ganz gut auf den Punkt, weil wenn jetzt ein Alfred Riegel, der jetzt sehr bekannt geworden ist mit dem Projekt Sonnenweiher, mit dem kleinen Dubai in Grafenwörth, wenn der da 1 Million Euro Gewinn macht, indem er Flächen kauft, die er danach verkauft, nachdem sie umgewidmet worden sind, dann kann man schon mutmaßen, dass er das gewusst hat und dass er sich auch für diese Umwidmung vielleicht eingesetzt hat, mit dem Wissen, dass er nachher das Ganze wieder verkaufen wird für einen viel höheren Betrag, als er es eingekauft hat. Er sagt selber, er hat das nicht gewusst, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, er hat das sehr wohl gewusst. Und das ist ja nicht nur er, es gibt mehrere Politiker, die das gemacht haben. Und das ist halt rechtlich, kann man da jetzt nicht sagen, aber es sollte nicht mehr passieren und es dürfen PolitikerInnen sich nicht bereichern daran, dass unsere wertvollen Böden, die eigentlich Gemeinwohl sind, umgewidmet und verbaut werden. Das ist absolut absurd. Und gerade auch beim Alfred Riedl fragt man sich ja schon, wieso hat er das nicht im Namen der Gemeinde gekauft und wieder verkauft, sondern er privat als Alfred Riedl, als Unternehmer.
Man weiß von der Korruptionsbekämpfung, es wird immer dann besonders schwierig, wenn das eine Hand wäscht, die andere Prinzip da ist. Das ist natürlich in diesen Fällen ganz schwer zu durchbrechen, weil das ist in Reinkultur. Worauf gründest du Hoffnung, dass das in Zukunft vielleicht besser werden könnte?
Wer hat gesagt, dass ich Hoffnung habe?
Oh je.
Ich habe natürlich Hoffnung. Und ich habe Hoffnung, dass gerade in dem Fall, wie das jetzt auch an die Oberfläche gekommen ist und er ja jetzt auch, also Alfred Riedler ja jetzt auch zumindest sein Amt im Gemeindebund ruhend gelegt hat, er ist nicht zurückgetreten, was wir jetzt auch von Greenpeace gefordert hätten, dass er von seinen, dass seine Ämter wirklich zurücklegt, die hat er jetzt ruhend gestellt, aber das hat er jetzt wahrscheinlich deswegen gemacht, weil der Druck so groß geworden ist, weil einfach sehr viele Medien, auch wir, Umweltorganisationen wie Greenpeace eben, dieses Thema genau betrachtet haben und hier auch innerhalb seiner Partei dann, schiefe Blicke gekommen sind, was er da gemacht hat. Und ich denke mir, wenn solche Fälle auftauchen und wenn solche Fälle dann in die Medien kommen und die Leute auch ein Interesse dafür haben und was in dem Fall jetzt ist, dann ist hoffentlich die Hürde geringer, dass das wieder und wieder getan wird. Aber natürlich braucht es, und das ist die Kehrtwende, das braucht jetzt nicht nur einfach Medienarbeit, was total wichtig ist und ein ganz, ganz wichtiger Baustein einer funktionierenden Demokratie ist, aber es braucht Rahmengesetze, wie das einfach vorweg schon verhindert werden kann. Ein Beispiel jetzt, um auch wieder bei der Antikorruption zu bleiben, wäre ja das Informationsfreiheitsgesetz, was ja gerade auch verabschiedet worden ist, wo man sagen kann, ja, wir haben jetzt endlich kein Amtsgeheimnis mehr in Österreich. Und dann muss man halt sagen, es ist halt wieder alles sehr österreichisch, dass wir jetzt ein Informationsfreiheitsgesetz haben, wo das nur für Gemeinden gilt mit mehr als 5.000 Einwohnern. Sprich, Grafenwörth wäre davon nicht betroffen gewesen. Und das ist natürlich wieder der Wehmutstropfen an dem Ganzen. Natürlich kann man aber jetzt, und das ist das Gute am Informationsfreiheitsgesetz, und wir begrüßen das ja ganz grundsätzlich, dass es das gibt, ja, kann man diese kleineren Gemeinden anfragen und sie müssen einem die Fragen noch beantworten. Wäre jetzt im Fall Grafenwörth dann so gewesen, dass man das halt anfragen kann. Dieses Rahmenwerk braucht es, damit halt sowas auch nicht mehr passiert. Oder eben auch, dass wir eine aktive Bundesländer haben, die eben einen Rahmen vorgeben, wie gebaut werden darf und dann auch sagen, nein, das geht jetzt eben nicht. Also gerade jetzt bei Grafenwörth, das ist jetzt natürlich auch eine Aussage, dass es hier behauptet worden ist, dass die Siedlungsgrenzen wahllos gezogen worden sind und dann Niederösterreich diese Siedlungsgrenzen auflöst. Da wäre es schon sinnvoll gewesen, wenn Niederösterreich sagt, in Zeiten wie diesen, wir sind mitten in einem Klima- und einer Artenkrise, wir haben einen wahnsinnig hohen Bodenverbau, wir genehmigen dieses Projekt nicht.
Apropos Hoffnung und apropos, was möglich ist, du beschäftigst dich bei Greenpeace auch mit dem Phänomen Greenwashing. Was ist damit genau gemeint?
Greenwashing heißt, wenn ein Unternehmen oder ein, kann auch ein Politiker sein, eine Organisation, das ist ganz egal, es können alle verschiedenen Akteurinnen sein, ihre eigene Umweltleistung, wenn es eine Leistung ist, besser darstellen, als sie in Wahrheit eigentlich ist. Das kann absichtlich oder unabsichtlich sein. Also das muss nicht immer vorsätzlich sein, dass man sagt, man weiß, es ist schlecht und deswegen ich kommuniziere es besser. Es kann auch sein, wenn ich auf Umweltlösungen oder Umweltleistungen setze, die gar nicht funktionieren und die dann als grün verkaufe. Und das reicht von kleinen Flunkereien bis wirklich großen Betrügereien. Also das ist hat eine sehr große Schattierung und ist sehr gefährlich. Das ist, glaube ich, vielen noch gar nicht bewusst. Das wird noch ein bisschen so wie so eine Flunkerei behandelt oder wie so ein Kavaliersdelikt, hat halt jemand ein bisschen sich grüner dargestellt. Aber man darf halt nicht vergessen, dass durch Greenwashing wir richtige Klimalösungen oder richtige Maßnahmen, um die Klimakrise und die Artenkrise aufzuhalten, entweder komplett verhindern oder maximal verzögern. Und das ist eigentlich in Zeiten wie diesen, können wir uns das gar nicht mehr leisten. Also man muss ja eh nur jetzt schauen, wie unser Jahr so verlaufen ist, wie heiß das war, das Wärmste seit den Temperaturaufzeichnungen. Wir haben da tatsächlich keine Zeit mehr. Und auch was die Artenkrise betrifft, der Biodiversitätsrat ist ständig alarmiert, in welcher Situation wir uns befinden. Und das ist unsere Ernährungsgrundlage, das ist unser was wir trinken, wie wir leben, wie wir existieren, und da geht es ja um uns selber. Und durch Greenwashing wird das alles verhindert und verzögert. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das erkennt und aufdeckt und auch diejenigen an den Pranger stellt, die eben greenwashen, und dass das dadurch verhindert werden kann.
Was passiert weiter mit deiner Initiative Saubere Hände, die sich beim Antikorruptionsvolksbegehren engagiert hat?
Die gibt's. Also wir sind ein Verein. Es ist halt eine Ressourcenfrage sozusagen, wie viel wir machen können, weil es ein ehrenamtliches Projekt ist neben der Arbeit sozusagen. Ich möchte unbedingt weiterführen, ich möchte unbedingt mehr machen. Also wenn Leute auch uns unterstützen wollen, ich habe offene Türen. Also ich finde das ein total wichtiges Thema, weil gerade im Thema Korruption so oft so ist, dass ein bisschen so ein man kann eh nichts machen Gefühl vorherrscht, wurde mir auch sehr oft gesagt, wenn ich auf der Straße unterwegs war oder da, wo Macht ist, ist Korruption, da kann man ja eh nichts machen, und das glaube ich eben nicht. Also ich glaube schon, dass man was machen kann, wenn man da ein bisschen Licht ins Dunkle bringt, wenn man öfter mit dem Finger drauf zeigt, dass es vielleicht besser wird. Ja, es wird nie perfekt sein, wir sind in keiner perfekten Welt, aber einfach eine größere Hürde darzustellen, auch jetzt für die Mächtigen, sich korrupt zu verhalten oder sich korrumpieren zu lassen.
Da kann ich wirklich nur sagen, wie immer, möge diese Übung gelingen. Danke, Ursula, für das Gespräch. Ich bedanke mich diesmal nicht nur verbal, sondern auch musikalisch, nämlich mit einem Song, den ich mit den Staatskünstlern aufgenommen habe. Ich glaube, du kennst ihn, hast ihn schon gehört?
Na klar.
Gefällt er dir?
Ist sehr, sehr super, und ich muss auch sagen, ich finde das ganz großartig, wenn Künstlerinnen und Künstler sich für solche Themen beschäftigen, weil das wahnsinnig wichtig ist, einfach in eine Gruppe von Menschen zu bringen, die sich vielleicht sogar mit dem Thema nicht beschäftigt hätten. Also ich finde sowas immer ganz toll.
Na fein, dann freue ich mich extra und freue mich, dass du es übermorgen dann live auf der Bühne sehen wirst in unserem Programm. Es ist ein Lied zur Bodenlage der Nation. Es trägt den Titel Bodenlose Gemeinheit. Danke, Ursula.
Danke auch.
Wenn ich Einkaufslaune kriege und mein Auto funkend rieche, spürt das Auto schon zu Haus, heißer, jetzt geht es hinaus. Denn im Ort steht alles leer, Kreisler gibt es längst nicht mehr. Die Geschäfte sind geschlossen und beim Wirt wird nichts begossen. Deshalb sperrt das Wirtshaus zu, am Platz davor herrscht grabes Ruh. Wo sind die Menschen, fragst du die? Alle sind sie in der Peripherie. Wird da steht mein Kreisverkehr und ich weiß, da kehre ich her. Da wo mein Piper steht, die fressen auf Fahne weh. Wo der Fastfood-Teufel lockt und die Großraumdisco rockt und der Baumarkt alles hat, was keiner braucht. Parkplatz jetzt vom Spar. Vis-à-vis baut mit dem Biller schon der nächste Wiesenkiller. Früher gab es hier noch Felder, gesunden Boden, sogar Wälder, bis der Bürgermeister fand, zu verbauen sei das Land. Umgewidmet war es rasch, Umweltauflagen waren lasch, Bauamt hat kooperiert, war vielleicht sogar geschmiert. Fest versiegelt nun der Boden, Wälder waren nur da zum Roden. Tiere, Pflanzen, Boden tot für das Sonderangebot. Die Gemeinheit ist sehr groß, sie ist wahrlich bodenlos. Wo sind die Menschen, fragst du die? Alles sind's in der Peripherie. Da steht mein Kreisverkehr und ich weiß doch gerne her. Da wo mein Piper steht, die Kreisab fahre weh. Wo der Fastfood-Treibe lockt und die Großraum-Disco rockt. Und vom Fitnesscenter geht alle an. Es ist so schier da, aber dafür funktional.
Mehr zu diesem Thema gibt's im neuen Programm der Staatskünstler, derzeit im Wiener Rabenhof und dazwischen auf Tour in ganz Österreich zu sehen. Das war die 87. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche werfen wir dann einen Blick auf eine andere Gefahr für unser Land, nämlich jene, die aus Moskau kommt. Dazu spreche ich mit dem ehemaligen Direktor des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, Peter Griedling. Für heute sage ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern für ihre besondere, unmittelbare und individuelle Betroffenheit. Bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.